Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Jetzt ist klar, Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn müssen den FC Bayern verlassen in diesem Sommer. War diese Entscheidung zu erwarten?
Sie war zu erwarten, dass es einen Umbruch geben würde. Das kommt nicht komplett unvorhergesehen, denn der FC Bayern, sogar der FC Bayern kann mal einen Titel verlieren. Jetzt haben sie ihn ja doch noch gewonnen. Damit haben sie vermutlich gar nicht so wirklich gerechnet. Aber die Art und Weise war immer schon entscheidend beim FC Bayern. Und diese Art und Weise war auf allen Ebenen in den letzten Wochen und Monaten nicht gut. Und in diese Art und Weise fügt sich jetzt aber die Art dieser Bekanntmachung mit hinein. Also seit gestern wussten hier in München offenbar die ersten von diesem Personalwechsel, der da stattfindet. Das wurde dann rund um den Spielanpfiff in Köln, hat sich das langsam dann durchgesetzt. Und im Grunde fast zeitgleich mit der Meisterfeier in Köln gab es dann auch die offizielle Bestätigung dazu. Da kann man schon, Sie haben ja vorhin selber die Frage gestellt, ob das dem Ganzen würdig ist. Ich glaube, es wird egal, wie man die Amtszeit von Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn sieht. Ich glaube nicht, dass das ein würdiger Umgang mit Mitarbeitenden ist. Er fügt sich aber nahtlos ein in das schlechte und verworrene Bild, das der FC Bayern einfach auf allen Ebenen in dieser Saison abgegeben hat.
Das heißt, nicht nur sportlich liegt beim FC Bayern München einiges im Argen, sondern auch was die Struktur, was den Verein angeht. Lange Zeit haben ja Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge diesen Verein geführt und auch relativ geradlinig geführt. Dort herrschte häufig sehr viel Ruhe im Verein. Wirkt sich das auch auf die sportlichen Leistungen aus?
Ja, das eine hängt mit dem anderen untrennbar zusammen und ich glaube, wenn man jetzt über Hoeneß und Rummenigge spricht, ich meine, im aktuellen Fall muss man eher über Hoeneß sprechen, nach allem, was man so hört, hält sich da Rummenigge zurück, aber ich denke, man kann die versuchte Nachfolgeregelung, muss man als gescheitert bezeichnen, wenn die mit einem solchen Paukenschlag mit dieser Art und Weise ändert. Und beides hängt aber miteinander zusammen, denn die sportlichen Leistungen, die waren zwar von Titeln begleitet in der Liga, allerdings kann man schon viele Probleme, die der FC Bayern in dieser Saison sportlich hatte, daraufhin zurückführen, dass man vielleicht sich von diesen immer wieder erlangten Meistertiteln ein bisschen hat blenden lassen und der Kader dann vielleicht doch nicht so gut zusammengestellt war, wie auch die Öffentlichkeit, auch wir JournalistInnen vielleicht manchmal geglaubt haben. Also das hängt definitiv miteinander zusammen, das sportliche Abschneiden und auch eben das, was da in den Strukturen drumherum aufgebaut wurde beim FC Bayern.
Oliver Kahn hat gesagt, ihm selbst wurde abgeraten, heute für die Meisterschaftsfeier bzw. für dieses letzte Spiel nach Köln zu reisen. Er wird jetzt durch Jan-Christian Dresen ersetzt. Kann die Bayern die Rückkehr zur geradlinigen Struktur mit Jan-Christian Dresen gelingen?
Ja, das ist eine interessante Frage, denn da muss man eigentlich auch darüber sprechen, welche Rolle eigentlich ein Oliver Kahn oder ein Jan-Christian Dresen hat. Denn primär sind sie eigentlich für das Gesamtunternehmen FC Bayern, für die AG zuständig und dafür, dass die finanziellen Zahlen stimmen. Natürlich wird aber derjenige, der diesen Job hat, am sportlichen Erfolg gemessen, den aber der Sportdirektor viel eher beeinflussen kann als der Vorstand wie eben Oliver Kahn. Das lief bisher immer parallel Hand in Hand. Also Rummenigge und Hoeneß, im Grunde war es egal, welche Position die beim FC Bayern hatten. Die hätten auch beide Pförtner sein können und Postbote und trotzdem hätten die beiden dann die Entscheidungen getroffen. Aber das ist, glaube ich, so eine Schwierigkeit bei der Bewertung, jetzt auch nach der Frage, ob Jan-Christian Dresen dieses Amt dann besser vollführen kann. Er hat definitiv eine viel höhere Erfahrung im Umgang und in der Führung eines solchen Unternehmens. Das sollen ja mitunter Kritikpunkte an Oliver Kahn gewesen sein. Da ist mit einer Verbesserung zu rechnen. Allerdings, die sportlichen Entscheidungen, die müssen dann doch zusammen mit jemandem anderen getroffen werden. Das heißt, ich glaube, es geht nur zusammengedacht mit dem neuen Sportdirektor oder vielleicht der neuen Sportdirektorin, die dann beim FC Bayern angestellt sein wird.
Es soll in Zukunft also mehr um das Sportliche gehen oder muss wieder mehr um das Sportliche gehen beim FC Bayern München. Machen wir da mal einen Punkt und schauen tatsächlich auf das Sportliche, nämlich heute den letzten Spieltag dieser Bundesliga-Saison und damit auch auf die gesamte Saison. Weil vor diesem Spieltag heute waren nur zwei Sachen klar. Einmal RB Leipzig ist gesicherter Tabellendritter und Hertha BSC ist als Tabellenletzter abgestiegen. Alles andere, Meisterschaft, Abstieg, war alles noch nicht in trockenen Tüchern. War das die spannendste Saison seit vielen Jahren, die wir jetzt in der Bundesliga gesehen haben?
Ja, also definitiv. Wir hatten seit 23 Jahren keinen Tabellenwechsel mehr am Platz 1. Und wir haben jetzt sehr viel über Bayern und Dortmund gesprochen, zu Recht, denn es war dramatisch. Aber Sie haben es ja völlig richtig gesagt. Es war auf allen Plätzen interessant. Es gab kein einziges Spiel um die berühmte goldene Ananas. Es ging in jedem Spiel mindestens für ein Team noch um etwas. Und das hat, glaube ich, auch die Stärke dieses Unterhaltungsprodukts Fußball gezeigt, auch gleichzeitig in der Parallelität. Also wir hatten ja am 33. Spieltag in der vergangenen Woche, da hatten wir keine Parallelspiele. Das hat man zugunsten von mehr TV-Geld den Fernsehsendern geopfert, diese Spannung. Jetzt haben wir heute nochmal mit der geballten Ladung von Puls 200 und Adrenalin irgendwo ganz weit oben mitbekommen, was das eben, wie mitreißend das sein kann. Das war sicherlich heute ein guter Tag für die Bundesliga als Unterhaltungsbetrieb.
Wenn Sie sich eine Figur heraussuchen müssen aus dieser Bundesliga-Saison. Früher, da war es, oder vor einigen Saisons, da war es relativ klar, Robert Lewandowski der hat vergangenes Jahr den Müller-Rekord für die meisten Tore in einer Bundesliga-Saison eingestellt. Das war so ziemlich der Spieler der Saison und der den Bayern dann auch meistens die Meisterschaft gesichert hat. Wer ist in diesem Jahr die Figur der Saison?
Ich betrüge jetzt ein bisschen und nenne Urs Streich. Denn sowohl Urs Fischer beim 1. FC Union Berlin als auch Christian Streich sind nicht nur einige von wenigen Trainern, die tatsächlich schon über diese Saison hinaus Trainer bei ihren Teams sind. Das ist interessant. Diese Trainerrotation hat ein Tempo angenommen, die dafür sorgt, dass das wirklich die Ausnahme ist in der Liga. Sondern sie haben eben darüber hinaus noch wirklich etwas Herausragendes geschafft. Sie haben die Schwäche von finanzstärkeren Clubs, wie eben zum Beispiel vom VfL Wolfsburg, wie zum Beispiel von Leverkusen, haben sie ausgenutzt. Und dass diese beiden es geschafft haben, ihre beiden Teams nicht nur in der Europapokalsaison erfolgreich spielen zu lassen, sondern dann begleitend auch noch in der Bundesliga wieder den Europapokal zu erreichen. Die einen sogar in der Champions League, die anderen völlig abgesichert. Also Freiburg konnte ja auch nicht mehr aus den Europa League-Plätzen rausfallen in der Europa League. Das kann man eigentlich nicht hoch genug werten. Deswegen würde ich gerne mit einem kleinen Augenzwinkern Urs Streich als Mann der Saison nennen.
Wie begründen Sie das, dass sowohl Union Berlin als auch SC Freiburg es geschafft haben, sich da oben festzusetzen, obwohl sie kleinere Etats als andere Vereine haben, die in der gleichen Tabellenregion stehen?
Naja, also ganz eindeutig ist das auf diese Kontinuität zurückzuführen, eben auf den entscheidenden Positionen. Damit ist eben zum einen das Traineramt gemeint, damit sind aber auch alle Sportdirektoren und Sportvorstände gemeint. Die Transferpolitik sowohl vom SC Freiburg als auch vom 1. FC Union Berlin ist konstant auf einem hohen Niveau. Und dann gibt es auch da mal Ausreißer nach oben und nach unten. Aber weil man vielleicht auch in seiner Spielphilosophie relativ gefestigt ist, kann man das leichter abfangen. Und beide haben es jetzt immer wieder über Jahre hinweg geschafft, teure Abgänge gut zu ersetzen, teilweise sogar besser zu ersetzen. Und diese Kontinuität unterscheidet sie ja dann zum Beispiel, wenn wir zu Borussia Mönchengladbach gucken, wenn wir eben auf den VfL Wolfsburg gucken, wenn wir auch jetzt, da kann man auch Eintracht Frankfurt in dieser Saison mit dazu rechnen oder eben Leverkusen. All diese Teams hatten nicht nur einen personellen Umbruch, sondern auch in ihrer Spielphilosophie hat sich sehr viel verändert. Und das war bei Union und Freiburg konstant und zwar konstant gut. Und ich glaube, das ist der große Unterschied.
Sie sprechen die Kontinuität an. Wir hatten in dieser Saison 12 Trainerwechsel während der laufenden Spielzeit. Das sind weniger als in den vergangenen Jahren. Da hatten wir mal Höchstwerte von um die 15. Erkennen die Clubs das vielleicht langsam, dass es auch teilweise Kontinuität braucht, um stetigen Erfolg aufzubauen?
Da wäre ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich glaube, tatsächlich ist es eher so, dass die Summen, die im Fußball zu verdienen sind, die Nervosität befördern und dass auch weiterhin die Trainerentlassung das erste Stilmittel ist, um sich aus einer sportlichen Krise zu befreien. Denn kurzfristig funktioniert das auch. Interessanterweise ignorieren aber viele Entscheider im Fußball, dass Studien relativ gut nachweisen, dass Kurzfristigkeit auch bei solchen Trainerentscheidungen langfristig nicht zu Erfolg führt, sondern dass es tatsächlich das Durchziehen einer Linie eher ist, was erfolgsversprechend ist. Da kommt aber jetzt mit dazu, dass ja auch die entscheidenden Personen, die Entscheider, ja oft auch nicht langfristig auf ihren Positionen sitzen. Also der Bundesliga-Betrieb ist ein Betrieb der Kurzfristigkeit, der extremen Kurzfristigkeit. Deswegen fallen uns dann auch solche extremen Beispiele wie Union und Freiburg auf. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie Borussia Mönchengladbach mit Daniel Farke einmal seine komplette Spielphilosophie wieder zurückgedreht hat auf Ballbesitzfußball und jetzt es aber schon wieder laute Kritik an ihm gibt und auch die ersten Gerüchte, er könne ersetzt werden von einem Trainer, der wiederum eine andere Art von Fußball spielen lassen will, dann ist das vielleicht sinnbildlich dafür, wie einfach in der deutschen Männerbundesliga gehandelt wird.
Schauen wir mal wieder auf das Sportliche in dieser Bundesliga-Saison. Wir haben jetzt am Ende zwei Teams, die mit 71 Punkten punktgleich an der Spitze der Tabelle stehen. 71 Punkte, das klingt erstmal nach viel, allerdings hat Bayern die Meisterschaft auch schon mal mit mehr als 90 Punkten gewonnen. Was sagt das über das Niveau der Bundesliga aus?
Ja, ich weiß nicht, ob es was über das Niveau der Bundesliga oder vielleicht eher über die Probleme des FC Bayern aussagt. Und diese Aussage ist dann ein Stich ins Herz eigentlich von beiden Beteiligten, sowohl der 17 anderen Bundesliga-Vereine als auch beim FC Bayern. Denn man muss sagen, und das war ja auch zu erkennen, wenn der FC Bayern seine Leistung aufs Feld bekommt, das, was eben in diesem Kader steckt, die Möglichkeiten, die man hat, dann wird man eben mit 90 Punkten oder und rund um diesen Dreh rum wird man sehr wahrscheinlich deutscher Meister. Und wenn das eben nicht möglich ist, dann ist das schön für viele andere. Und Thomas Müller hat es ja heute auch relativ schnell nach dem Schlusspfiff auf den Punkt gebracht und hat gesagt, wahrscheinlich werden viele sagen, wir haben diese Meisterschaft nicht verdient. Und ich möchte es hier öffentlich aussprechen, ich stimme dem zu. Bei all dem, was heute los war, wir haben das eigentlich nicht verdient. Aber das sagt eben auch viel darüber aus, wie groß die Lücke geworden ist zwischen dem FC Bayern und dem Rest der Liga. Und daran hätte jetzt auch nichts geändert, wenn Borussia Dortmund heute dieses Spiel gegen Mainz 05 gewonnen hätte. Diese Lücke ist da. Gleichzeitig gibt es noch eine weitere Lücke, nämlich zwischen Dortmund, Leipzig und dann dem Rest der Liga. Die sollten wir auch nicht komplett ignorieren. Also die Ungleichheit in der Liga, sie ist eigentlich das größte Problem dieses Wettbewerbs. Es wird aber beharrlich ignoriert von den entscheidenden Personen, denn das könnte man nur mit radikaleren Reformen beheben, als es im Fußball üblich ist.
Was für Reformen wären das?
Na, man müsste an die Geldverteilung ran, wo ganz, ganz viele sehr schnell zusammenzucken, wenn man das thematisiert. Und man müsste vor allem auch an die europäischen TV-Gelder ran. Also die Schere innerhalb der Bundesliga ist so der Faktor 1:3. Also Bayern München bekommt ungefähr das Dreifache des TV-Gelds, das der Tabellenletzte bekommt. Aber was dann dazu kommt, ist eben das europäische TV-Geld, das der FC Bayern bekommt. Durch verschiedene Maßnahmen ist es inzwischen auch so, jemand, der länger in der Champions League spielt, der kann sich da auf tolle Summen einstellen. Im Grunde verdienen sie das, was sie in der Liga für die Meisterschaft bekommen an TV-Geld, nochmal in der Champions League allein für die Gruppenphase, so ganz grob mit dazu. Und da müsste man eben die Frage stellen, ist das wirklich noch ein Wettbewerb, wenn der FC Bayern auch all dieses Geld behalten darf? Es gibt natürlich auch hervorragende Argumente, warum man sagen kann, ja natürlich, die spielen ja auch diesen Wettbewerb, natürlich haben die dieses Geld verdient, aber langfristig macht es den nationalen Wettbewerb kaputt und da müssen wir nicht nur in die Bundesliga gucken, das ist in allen europäischen Top-Ligen und sogar auch in osteuropäischen Ligen zu erkennen, das ist ein genereller Trend und dem müsste man sich entgegenstellen, das wäre aber nur mit Maßnahmen möglich, die extrem wehtun würden und die dann auch mitgetragen werden müssten von diesen größeren Vereinen und warum sollen die sich den Ast absägen, auf dem sie sitzen?
Könnte ein Investor in die deutsche Fußballliga dort helfen? Da wurde ja unter der Woche abgestimmt und da haben die Vereine der ersten und zweiten Bundesliga ja gesagt, nein, wir wollen keinen Investor, der in unsere deutsche Fußballliga rein investiert.
Ja, das ist natürlich jetzt eine Frage. Da habe ich besorgt auf die Uhr geblickt, wie viel Zeit wir noch haben, um dieses Thema zu besprechen. Ich würde versuchen, es abzukürzen. Ich glaube nicht, dass ein Investor hier langfristig etwas verändert hätte, denn es wäre zwar einmalig oder in mehreren Tranchen eine nennenswerte Summe in den Fußball gekommen, die aber gerechnet auf die einzelnen Vereine dann wieder gar nicht mehr so groß gewesen wäre. Plus, einer der großen Streitpunkte war ja die Art und Weise, wie dieses Geld verteilt worden wäre. Und neben den sachbezogenen Bezügen, die dann eben für eine bessere Digitalisierung und Infrastruktur verwendet worden wären, wäre eben auch nach den bestehenden Schlüsseln das Geld verteilt worden. Das heißt, der FC Bayern hätte wieder das Gros, den größten Anteil an diesem Geld bekommen. Und das kann man zwar verargumentieren, warum das der FC Bayern verdient hat, denn er sorgt ja vermutlich auch für eine große Aufmerksamkeit im Ausland, aber es hätte die bestehenden Verhältnisse definitiv wieder nur zementiert. Das heißt, ein Investor in der Form, wie es jetzt geplant war, hätte wahrscheinlich an den Zuständen gar nichts verändert.
Dieser Investor hätte ja auch dabei helfen sollen, die Lücke zu anderen Ligen zu schließen, zum Beispiel zur spanischen La Liga oder zur Serie A, wo angeblich mehr Geld mit Fernsehrechten verdient wird. Wie steht die Bundesliga jetzt nach dieser Saison im Vergleich zu den anderen europäischen Top-Ligen da?
Also sportlich kann man das ja an den Europapokalwettbewerben ablesen. Da ist das im Grunde ein ähnlicher Stand, wie wir ihn zuletzt hatten. Also jetzt hätte mal ein deutsches Team in ein Finale einziehen können. Aber das ist ja schon eigentlich eine positive Ausnahme. Die eigentlich wichtigen Zahlen für die vielen Manager in der Liga sind aber die TV-Geldeinnahmen. Und da muss man eben festhalten, auf dem nationalen TV-Markt, da liegt man ungefähr auf Augenhöhe mit allen. Also die bekommen alle so grob 1 Milliarde Euro pro Saison. Das große Problem für die Bundesligisten sind allerdings die internationalen TV-Rechte. Also sprich, wenn andere Länder dafür zahlen, Bundesliga zu zeigen. Da gibt es große Unterschiede. Die Premier League ist sowieso völlig enteilt. Um die muss man sich ehrlicherweise gar nicht kümmern. Aber da bekommt zum Beispiel La Liga, die spanische Liga, fast 900 Millionen Euro und die Bundesliga so rund 200 Millionen. Und da ist der große Unterschied.